vergestern. Der Time for Metal Podcast.
Einen herzerfrischenden guten Tag und moin moin hier bei Leise war gestern im Time for Metal Podcast. Hier heute in einer Dreier-Kombi und zwar lösen wir ein kleines Versprechen ein. Ja, wir haben es nicht geschafft, in der Folge mit dem Bernie ein Themenroulette zu machen. Heute machen wir das wieder gut. Ihr bekommt nicht eins, ihr bekommt nicht zwei, ihr bekommt nicht fünf, sondern drei Themenroulette-Folgen. Nein, Themenroulettes, Rouletten, Rouletteusen, werden wir uns gleich einigen, wie wir es nennen. Rouletti. Themenroulette hier um die Ohren gehauen. Und zwar bin ich heute hier, ich bin der Kai und hier habe ich mit im Studio den Flo, den Kollegen Flo. Moin.
Moin Kai, moin liebe Hörer. Wunderschöne und, Grüße aus dem Harz.
Und ein lieben Gruß geht natürlich auch raus ins Saarland zu unserem Kollegen, dem Bernie von der Band Godslave.
Hallo, sonnige Grüße aus dem wunderschönen Saarland.
Oh, sonnig. Es ist sonnig bei euch. Hier zieht so eine Gewitterwolke nach der anderen vorbei.
Also es ist heute wirklich ganz schön. Ich kann mich nicht beschweren.
Sollen wir gleich direkt ins Themenroulette starten?
Yes!
Ja, okay.
Unbedingt.
Aber wisst ihr überhaupt, wie das funktioniert? Also ihr Zuhörer, das werden wir euch jetzt erklären. Das ist ziemlich simpel. Ich frage mal Bernie. Bernie, wie funktioniert denn das? Mal gucken, ob wer es weiß.
Nun, ich bin ja ein sehr spontaner Mensch. Nee, also es gibt Themen, werden quasi vorgegeben aus der Software, ja, aus dem Algorithmus heraus, die wir vorher nicht wissen. Und dann können wir 10 Minuten darüber uns austauschen.
Perfekt.
Ungefähr getroffen.
Er hat's gerettet. Das war auch gerade echt nicht vorbereitet. Genauso nicht vorbereitet sind wir auf die Themen, die gleich kommen. Wir haben einen Pool von mehreren Fragen, die gehen in den Zufallsgenerator. Und das Thema, was gezogen wird, hat 10 Minuten. Nach 10 Minuten werden wir rausgeschmissen. Das in super schnell nochmal gesagt. Fangen wir an. Den Zufallsgenerator starte ich dann für das erste Thema. Bernie ist ganz nervös.
Ja, total. Jetzt. Voll aufgeregt.
Okay, das erste Thema habe ich hier. Der Timer ist offen, also hier mit 10 Minuten schon vorgestellt. Und ich drücke gleich, wenn das Thema gelesen wurde, auf Start. Das erste Thema lautet, von Kitsch bis Schnulz, die besten Metal-Balladen. Und der Timer läuft. Und wie immer übergebe ich das Thema an unseren Gast.
Metal-Balladen ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Kann ich aus der eigenen Erfahrung her berichten, dass unser Sänger Tommy schon seit immer eine Ballade bei uns einbringen möchte. Er schreibt sie natürlich nicht. Er will sie halt nur bei uns haben. Ich sage immer, sobald du die singen kannst, schreibe ich dir eine. Bisher ist es noch nicht so weit gekommen. Aber grundsätzlich kann ich aus der Erfahrung her berichten, ich habe früher sehr, sehr gerne die Manowar-Balladen gehört, aber muss ehrlich zugestehen, dass ich seit langer Zeit Balladen eigentlich nicht mehr mag. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Ich glaube, weil sie mir tatsächlich etwas zu schnulzig sind und ich für meine Musik so ein bisschen mehr Drive und Energie brauche. Also, keine Ahnung. Also, das ist so meine Erfahrung.
Auf jeden Fall interessant, einen Thrash-Metaller zum Thema Balladen zu befragen.
Definitiv. Das ist richtig gut, ne?
Umso interessanter, dass euer Sänger sowas machen will. Aber da hast du ihn ja
total auf Balladen
eiskalt ausgekontert.
Ja. Gibt ja auch sowas wie Powerballaden, ja. Also da kann man ja auch langsam anfangen und dann in einen epischen Refrain und ta-ta-ta-ta. Das ging ja schon.
Also ich fällt dir irgendwas ein? Ich schmeiß mal einen Klassiker rein. Metallica, Nothing Else Matters.
Okay, das ist natürlich eine der eher, also für den Vergleich schnulzige Balladen. Ja, ich erinnere mich an diese Doku, die sie da gedreht haben, als der James Hetfield erzählt. Ja, ich habe dann angefangen zu singen und die Jungs haben gesagt, was machst du da? Bist du völlig bekloppt? Wir sind eine Metalband. Das machen wir niemals. So kann das natürlich jedem passieren, aber also ich bin tatsächlich nicht sehr bewandert. Ich hab die Manowar-Balladen fand ich immer total cool. Also Courage und solche Sachen, Master of the Wind, das sind großartige Songs. Also da gibt's gar nichts.
Ja. Flo, fällt dir was ein?
Also ich oute mich jetzt einfach mal hier in dem Podcast als absoluter Balladenfan. Da komme ich
auch
alles.
Wieder. Kann das sein? Du magst einfach alles.
Nein, ich mag nicht alles, definitiv nicht. Also wir können eine ganze Podcast-Folge über 3 Stunden machen über jedes Metal-Genre, was ich hasse. Das rührt da auch wieder aus dem Prog. Also es gibt wirklich, ja, bei mir landet halt unterm Strich immer alles wieder beim Prog-Metal, das geht nicht anders. Und meine Lieblingsband ist Dream Theater und die sind für mich Balladenkönige einfach. die schreiben so tief traurige Balladen, allein schon von den Texten. Also da fällt jeder gestandene Metaller um.
Aber das ist ja eine Sache, die man tatsächlich auch von anderen Bands kennt. Wenn du dir mal Pink Floyd oder Kansas oder so anguckst, die Songs, die wirklich, wirklich weltberühmt geworden sind, sind die Balladen, wo sie mal einfach zurückfahren mit ihrer Musikalität oder mit ihrem Ausleben ihrer Musikalität und dann einfach mal sagen, ach übrigens, das können wir auch.
Ja, das stimmt schon. Also ich finde, es gibt so ein, es sind oftmals, weil es wahrscheinlich, also wieder mal absolut nur Meinung von mir, ich glaube, dass viele Songs deswegen gerade erfolgreich sind, weil in Balladen öffnet man sich emotional. Ne? Also da geht man eben auf emotionale Themen ein. Und wenn man so eine Thrash-Metal-Ballerband hat, die im Endeffekt von Anfang bis Ende das Maschinengewehr durchzieht und es wird nur geknüppelt, glaube ich einfach, das ist unnahbar, ne? Es ist so von der vom ersten, man versteht vielleicht den Text auch nicht, man versteht den Song, die Struktur ist da, Energie und Aggression rauslassen und rein theoretisch ist der Text wahrscheinlich sogar mehr oder weniger für den Hörer egal. In meisten Fällen, da hat man mit einer Ballade natürlich, ist man viel, viel, viel catchiger. Ja, also man hat direkt einen Punkt, der passt. Also für mich ist zum Beispiel eine super Ballade, jetzt komme ich wieder zu meiner Lieblingsband Parkway Drive, ja. Und zwar The Deathless Song, das ist mit einer richtig unbekannten Feature-Sängerin, die ist wohl auch aus Australien, eine australische, ich weiß gar nicht, ob das Pop ist, muss ich gleich mal googeln. Jenna McDougal heißt die, die da im ich sag mal, Duett mit Winston McCall singt. Super ruhiges Lied, super cool und eigentlich, es geht so komplett konträr, was Parkway Drive sonst so macht. Und deswegen polarisiert das so und deswegen mag ich es auch, ja.
Eine großartige Version auf jeden Fall. Also da gibt's ja, glaube ich, eine Version nur mit Winston und eine im Duett und die ist wirklich perfekt auf den Punkt.
Cool, muss man generell mal Parkway Drive ein bisschen mehr anhören. Da habe ich ihn völlig an mir vorbeigegangen. Und es gibt da so einen Song, der so mega krass trashmäßig so ballert. Irgendwie muss ich da mal wirklich, ich habe da mal was von gehört. Aber ich möchte noch kurz eine These einwerfen. Meine These ist, dass viele Bands Balladen schreiben, um ein paar Mädels abzugreifen. Also nicht Mädels, nicht jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Mädels abzugreifen, sondern ihre Reichweite sozusagen zu erweitern für Menschen, die ihre eigentliche Musik nicht unbedingt mögen, um dann vielleicht auch so quasi ein Side-Door-Effekt irgendwie zu erreichen, dass man sagt, die lurt man dann sozusagen ein, ist ganz viel Anglizismen, total toll, um sie dann halt auch für den Rest zu begeistern, wo dann Leute sagen, ach, eigentlich sind die doch gar nicht so schlecht, die habe ich gar nicht so wahrgenommen und so. Und ja, das könnte sein, dass das ab und zu mal genutzt wird.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das mit den Mädels insofern funktioniert, weil meine Frau hat wirklich gar keinen Bezug zum Metal. Aber als wir uns kennengelernt haben, habe ich hier Dutzende von Compilations mit Metal-Balladen zusammengestellt. Und das ist ihr Bezug dazu immer noch. Also egal von welcher Band, sei das jetzt Prog oder ja, was mir jetzt gerade so einfällt, Avantasia zum Beispiel, die haben auch wirklich extrem gute Balladen. Ja,
genau. Ach Quatsch, Avantasia, jetzt war ich gerade ganz, Avantasia war es, Hey,
du warst bei Evanescence.
Ja, das war jetzt gerade ein Brainfuck. Ja.
Aber auch ein super, super Song auf jeden Fall. Für mich ist halt auch so eine Ballade immer irgendwie so ein Runterkommen auf einem Konzert. Mhm. Also wenn man die ganze Zeit, wie Kai gerade auch schon sagte, Vollgas gibt, dann ist das einfach so ein Ruhepol auf dem Konzert. Und da habe ich mich neulich auch mit einem Kumpel unterhalten, da waren wir vor circa 10 Jahren mal bei Hammerfall, die haben auch die großartige Ballade Glory to the Brave und damals gab es dazu auch noch Kunstschnee von der Hallendecke, also mehr Kitsch und mehr geht einfach nicht.
Und ich finde auch gerade von dem Thema Kitsch und Schnulz etc., irgendwie ist das auch in uns allen auch drin und das kann man doch auch mal auslassen, finde ich. Also das ist doch alles in Ordnung, ne?
Ja, finde ich absolut genauso. Ich finde so, es gibt halt Bands, die mit Balladen groß werden, die nur Balladen schreiben, gefühlt. Also, korrigiert mich. Ich finde zum Beispiel Nightwish ist super balladenlastig. Die haben zwar auch ein bisschen anderes, ja, mit dabei, aber ich würde sagen, das ist so, mehr als 50% sind Balladen. Und runtergebrochene Ballade ist ja eigentlich ursprünglich ein Gedicht gewesen und wenn man das auf die Musik überzieht, ist es halt ein emotional ruhiger Mittempo-Song. Das ist eigentlich schon eine Ballade. Das ist schon lustig, dass man eigentlich mit so wenig noch so viel, und ich interpretiere noch viel mehr in das Wort Ballade rein. Also für mich ist es immer ein emotionsgeladener Song. Also zum Beispiel, es gibt für mich super wenig schnelle Balladen. Ich meine, das ist ja auch, das widerspricht sich ja auch, ja, also eigentlich.
Ja, das ist tatsächlich ein Charakterzug einer Ballade, dass es langsam sein muss. Also ich würde fast sagen, ja. Mhm. Wobei diese Powerballade, die kann sich natürlich schon auch ein bisschen aufbauen. Das ist halt die Hälfte, ist so eine klassische Ballade und dann geht's halt auch immer ein bisschen in was anderes über. Gerade bei, ich war gestern bei Burning Witches, die haben halt auch so ein Ding, haben das Ballade angesagt, hat auch genauso angefangen, aber danach ging's halt, war es halt so ein Stampfer. Und das ist ja okay, so eine Powerballade ist das, ja.
Also definitionstechnisch, wenn man die Definition von Oxford Languages sich das anschaut, ist es entweder volkstümlich ein Gedicht, in dem handlungsreiches, oft tragisches, endendes Geschehen aus Geschichte, Sage, Mythologie erzählt wird, oder in langsam oder gemäßigem Tempo gehaltene Komposition im Bereich Jazz und Popmusik, die meist in Form eines Liedes eines Songs hat. Die Form eines Liedes eines Songs hat.
Oh, gleich, das ist immer doch besser und lieber bei der zweiten Definition. Ja. Das tragisch enden, das zieht mich jetzt voll runter.
Aber zum Beispiel sowas wie Slipknot, selbst eine Band, die so voll knüppelt mit Vermilion oder so, oder Vermilion Part 2, Bam, was für eine geile Ballade.
Snuff von Slipknot ist auch so ein Ding.
Absolut, ja.
Also, wie gesagt, da sieht man auch die härtesten Deathcore, Metalcore-Jungs mal eine Träne wegwischen auf einem Konzert.
Aber wo ich das letzte erlebt habe, Bernie, wo das gewesen ist, was du eben meintest, also ich würde zwar nicht unterschreiben, man holt sich die Mädels damit ab, man greift auf jeden Fall ein anderes Publikum damit ab, ist zum Beispiel bei Disturbed, als sie einer der Balladen Sound of Silence gecovert haben, sind sie auf einmal durch die Decke gegangen und ich denke mir ganz ehrlich, für mich ist das kein Disturbed. Vom Style her ist das sowas konträr. Also ich weiß nicht, ob so erfolgreich gewesen wäre, wäre es nicht Disturbed gewesen oder die gleiche Band mit einem anderen Namen gewesen wäre. Aber ich finde einfach super schwierig, dass man sich natürlich auch andersrum damit vielleicht auch Türen zumacht.
Ja, durchaus möglich. Also ich finde eine tolle Anekdote zu diesem Song. Ich habe mal gelesen, dass der David Draymond oder wie der heißt, dass der eigentlich einen kompletten Tag Studio hatte damals und schon total zu war mit irgendwas, ja, also irgendwelche Drogen genommen hat, um runterzukommen. Und dann der Producer gesagt hat, ey komm, wir machen dieses Sound of Silence Ding noch gerade. Und der so, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, komm, jetzt mach. Und das, ich glaube, dieser One-Take, diese One-Take-Sache aus dem Moment heraus macht das Ding so großartig.
Celine Dion, My Heart Will Go On. One-Take.
Echt?
Angeblich
ja. Na gut, aber die Frau kann ja auch singen. Also das glaube ich jetzt direkt.
Und der Timer ist durch. Aber was haben wir das perfekt hingekriegt. Für alle, die auch einen Timer brauchen, dies ist eine nicht gesponserte Werbung für webuhr.de. Denn die brauchen wir jedes Mal für diesen tollen Timer. Ist auch wenig Werbung und man kann es mit auf schwarzen Hintergrund schalten. Allein deswegen hat es gewonnen.
Wunderbar. Und das ist ein schöner Kontrastpunkt zu unserem Endpunkt, den wir eben hatten mit Celine Dion. Ist doch toll, wenn man sowas mit Celine Dion beenden kann.
Ja, also ich werd euch gerne der Flo kennt es schon vom letzten Time vom Metal Seminar. Ich habe mir dieses Celine Dion, My Heart Will Go On Death Metal Shirt gekauft. Zeig ich nachher in die Kamera hier. Ich zeige euch das auf Instagram. Also schaut mal vorbei bei Leise war gestern. Da seht ihr das in den Beiträgen, halte ich euch das mal in die Kamera. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, denn das Schnacken ist ja für 3x10 Minuten gebucht und nicht für dazwischen. Los geht's, Zufallsgenerator läuft. Okay. Und das Thema, das zweite Thema des heutigen Themenroulette-Tages ist eigentlich ein Folgethema. Das hatten wir nämlich so ähnlich schon. Das ursprüngliche Thema war mal, was darf Merch kosten? Und hier steht jetzt einfach die Frage mal umgestellt, was muss Merch heute kosten? Ist ein bisschen anderer Gesichtspunkt. Ich finde das super. Wir starten ab jetzt die 10 Minuten. Und da eben der Bernie gestartet hat, übergebe ich jetzt mal an den Flo.
Da haben wir natürlich ganz verschiedene Sichtweisen, auch jemand, der natürlich eigenes Merch verkauft mit dem Bernie hier. Ich fand einen Kommentar letztens bei Facebook ganz interessant. Da ging es darum, dass das Rockhard-Magazin so ein Eintagesfestival auf die Beine gestellt hat, das so roundabout 50 Euro kostet und hat sich jemand darüber beschwert, dass das doch so viel Geld sei. Und jemand darauf erwiderte, dafür gibt's bei Manowar nicht mal ein T-Shirt. Und da sind wir schon wieder bei dem richtigen Punkt. Also ich war schon auf Konzerten, auch wieder bei meiner Lieblingsband Dream Theater, so sehr ich sie liebe, aber ich nehme auf diesem Konzert kein T-Shirt für 45 Euro mit. Nein. Also es gibt wirklich Grenzen, definitiv. Mhm. Also so gerne ich die sammle, anziehe, mir hinhänge, was auch immer. da gibt's definitiv Grenzen. Und ich bin sowieso sehr, sehr strikt, was das angeht. Also da unterstütze ich lieber eine kleine Band und nehme ein T-Shirt für 10, 15 Euro mit oder gleich drei davon, als dass ich der großen Band dann 40, 50 Euro in den Rachen werfe.
Aber ich drehe nochmal gerade zurück. Die Frage heißt, was muss Merch heute kosten?
Was muss es kosten? Also ich denke mal, für ein normales T-Shirt, wie es jeder Metaller im Schrank hängen hat, 20 bis 25 Euro muss sein.
Was sagt der Bernie?
Aktuell.
Das nehme ich gerne mit auf. Unsere kosten, glaube ich, 16. aber ist ein super spannendes Thema. Gerade dem, was Flo eben gesagt hat. Der eine Aspekt ist, da die Shirts, als sie in den letzten Jahren so viel teurer geworden sind auf den Shows, zeigt ja auch in einer gewissen Notwendigkeit, dass Merch teurer werden muss, so dass die Bands überhaupt noch was verdienen können, weil durch den CD-Verkauf und durch Streaming überhaupt nichts mehr eingenommen werden kann. Die Gagen gehen massiv hoch, werden teilweise von großen Firmen werden die mittlerweile vertreten, die Gagen nach oben treiben, dass das einem kotzübel wird. Aber am Merch verdient halt die Band. Das ist meistens das Einzige, was die Band verdienen kann. Und dass die so hoch gehen, zeigt ein Stück weit, ja, sicherlich ist da auch ein bisschen Wucher dabei, das muss man auf jeden Fall mitdenken, aber zeigt auch, dass es, wie notwendig diese Merch-Geschichte ist. Ich habe noch nie ein Shirt für 20 Euro bezahlt. Also ich kaufe nur Shirts von befreundeten Bands, weil ich halt den ganzen Schrank voll habe und da sage ich, nur befreundete Bands, mehr will ich auch gar nicht haben. Und ich finde auf der anderen Seite, das Merch muss einen gewissen Preis haben, gerade deshalb, weil es so unfassbar wichtig ist für Bands. Ohne Merch kann keine Band existieren. Und deshalb finde ich auch, sollte auch kleine Band, die vielleicht nicht viele Ausgaben hat, sollte ein Shirt niemals unter mindestens 15 Euro anbieten, weil, das klingt jetzt blöd, aber macht halt den Markt kaputt, in Anführungsstrichen. Und bringt halt eine unrealistische Preispolitik in einen Bereich rein, wo es nicht ohne geht. Ja, ohne Merch keine Musik. Punkt. Und deshalb finde ich toll, dass Flo gerade gesagt hat, 20, 25 Euro, weil da geht ja schon die Tendenz hin. Und viele Bands, gerade etwas modernere Metal-Bands, gehen ja jetzt bewusst den Weg und sagen, wir machen nur Fair Trades und wir machen gute Qualität und das ist uns wichtig, weil wir dahinter stehen. Und deshalb kostet das halt 25 Euro. Ja? Und so weit sind wir noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich echt Schwierigkeiten habe, mir vorzustellen, dass das in der traditionellen Metal-Szene funktioniert. Aber ich fände es schön, wenn es in diese Richtung gehen würde. Dann kauft man halt weniger und freut sich halt mehr und wie auch immer. Ja? Also super spannendes Thema.
Ja, das ist auch von mir noch ein Appell an alle Bands, wenn ihr 20 bis 25 Euro dafür nehmt, dann macht bitte mehr als einen Putzlappen, weil davon habe ich auch schon genug nicht mehr im Schrank, leider, weil sie einfach draufgegangen sind nach den ersten paar Wäschen. Also wenn man sich wirklich T-Shirts für 3, 4, 5 Euro in einem der bekannteren Modeketten kaufen kann, was eine bessere Qualität hat, das ist dann einfach traurig. Wenn es in Richtung Fairtrade geht, bin ich auch gerne bereit, dann die 25 Euro da hinzulegen und die Band zu unterstützen, definitiv.
Ja, ich habe einen regen Austausch mit dem Murphy Lange, den kennt ihr ja beide wahrscheinlich auch. Ich glaube, also du, Bernie, kennst ihn auf jeden Fall.
Hashtag Born Coach, sag ich mal.
Ja, ja. der hat jetzt Shirts in so einer Vorbestellaktion bei sich über Instagram vertickt. Und ich hab halt so geguckt, also ich so, ja, das ist ganz cool, das Design ist ganz nett. So, ach ja, weißt du was, ich supporte den gerne und hole mir ein Shirt von dem. Und gehe auf den Shop und sehe nur 25 Euro und denke mir, Alter, das meinst du nicht ernst? Also für so ein popeliges Gildan-Shirt 25 Euro verlangen. Mhm. Wir gucken mit Time for Metal immer, dass wir eigentlich absichtlich unter 20 bleiben, weil es hat ja für uns auch einen Vorteil. Also das aktuelle Shirt kostet 17 Euro im Shop. Und es hat ja für uns auch einen Vorteil, dass jemand mit unserem Shirt rumläuft. Das ist ja eigentlich eine laufende Litfaßsäule, doof gesagt. Das ist immer eine Werbefläche. So, aber andersrum habe ich ihm natürlich dann auch geschrieben, weil ich denke, man ist, ich sag mal, gut genug, dass man sich auch ein Feedback geben kann. Und ich sage immer, also finde ich ein bisschen heftig, ne? Also für so ein Gildan-Shirt. Mhm. Und dann kommt von ihm zurück, so sag mal, geht's noch? Das ist Biobaumwolle, das ist handgepflückt mit den, keine Ahnung was, zwischen den Brüsten der Oma weichgekloppt, keine Ahnung wie, ne? Also auf jeden Fall hat er sich beschwert. Und auch berechtigterweise und sagte, da kostet das Shirt allein schon das Vierfache von diesem Gildan-Shirt. Mhm. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich kaufe jetzt halt. nee, also das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, der Preis selber sollte immer in Abhängigkeit der Qualität stehen. Und man muss dazu mal sagen, dass es super wichtig ist, also super wichtig ist, wenn ich eine Band unterstützen will, dass ich eben, für die ist Masse wichtig, weil je mehr verkauft wird, desto günstiger wird der Preis für die, desto günstiger kann auch der Preis für den Endkunden werden. Und andersrum, die haben immer ein Risiko damit, ne? Also im Normalfall, ich würde es mal grob schätzen, 80% wird wahrscheinlich im Siebdruck produziert. Das heißt, wir haben so eine etwas größere Mindestbestellmenge. Ich glaube, es fängt bei 70 an oder so oder vielleicht 50 an, dass es lukrativer wird, nicht, dass es lukrativ ist. So, und wenn ich 70 Shirts bestelle, die dann im Keller verrotten, sind das 70 mal Ressourcenverschwendung, sowohl in monetärer als auch in materieller Sicht. Deswegen, ich persönlich sage immer, lieber Bands, macht eine Vorbestellrunde, guckt damit, dass ihr damit schon mal eure Nebenkosten möglichst klein haltet. Und dafür habt ihr dann, ich sag mal, ein Shirt zu einem guten Preis.
Ja. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung einfach mal die Karten quasi auf den Tisch legen. Wir bestellen normalerweise immer so 100 Shirts von einem Motiv. Mhm. Und das ist auch genau der Punkt. Also ab 100 Shirts wird es halt günstiger. Dann gibt es meistens nochmal ab 150 oder 200 nochmal so ein Threshold quasi. Aber 200 Shirts, also das würden wir nicht machen können. Und dann ist man mittlerweile, also ich habe das Gefühl, dass es nach Corona ist auch die Preise ein kleines bisschen gestiegen sind einfach, weil es denen sehr, sehr schlecht ging letztes Jahr. Und da bezahlt man für ein vierfarbiges Shirt vorne und hinten bedruckt halt durchaus auch mal zwischen 8 und 9 Euro pro Shirt bei 100, bei einer Auflage von 100. Und wenn man es dann für 15 Euro verkauft und sich dann überlegt, wie viel man eigentlich von einem Shirt haben muss, wenn man schon von der CD nicht viel verdient und so weiter und so fort, was das alles für Kosten decken muss, diese läppische 5, 6, 7 Euro maximal bei einem Shirt, das sind nachher 700 Euro, die man verdienen kann bei 100 Shirts. Und mit 700 Euro bezahlst du keinen Studioaufenthalt, ja, da bezahlst du, wenn du Glück hast, mal ein Artwork oder sowas. Und dann hast du noch nicht das Artwork des Shirts bezahlt. Ja, also das ist... Von daher, 15 Euro ist echt wenig Geld.
Und wenn du jetzt mal wir brechen es mal so richtig betriebswirtschaftlich runter, in den Total Cost of Ownership, also was kostet mich das T-Shirt wirklich, inklusive allem, Design, Transport, ich verpack den Quatsch, hab hier ein Shop-System am Laufen, also eigentlich müsste man die Lagerfläche im Keller ja auch irgendwie mit einkalkulieren.
Und die Zeit, die man dafür investiert, sich dafür überlegen auch alles, ne?
Exakt, also ich sag mal, wenn man das alles mit einberechnet, würde ich schon fast sagen, ist das Shirt mit 15 Euro eigentlich wahrscheinlich wirklich zu billig.
Das ist dann eigentlich ein Minusgeschäft, ja.
Ja. Also eigentlich, also demnach diese Schon-Da-Kosten oder EDA-Kosten, wie man sie ja nennt, so von wegen diesen EDA, ne, also man selber, man rechnet sich ja selber nicht ein. Wenn du die nicht mitrechnest, dann bist du wahrscheinlich in einer guten Kalkulation. Aber so sind wir mit Time for Metal Shirts auch. Also wieder das Shirt, was der Flo und ich gerade anhaben, das sind ja von unseren Underground Award Gewinnern dieses Jahr die Shirts gewesen. Die haben ja 100 Shirts von uns bekommen als Gewinn. Und da haben wir auch gesagt, okay, wir produzieren da 100 Stück, die bekommt ihr dann und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Also verkauft die, macht da was raus, weil ich glaube auch, dass es bei Weitem besser investiert, als wenn man hingeht und einer Band dann sagt, okay, ihr bekommt bei uns so und so viel Artikel, was auch immer. Ich glaube, damit kann man, und auch besser, als wenn ich Geld schenke, weil so hat man einen direkten Bezug, man hat es direkt investiert und ich weiß auch, das wird danach, selbst wenn sie es verschenken und damit Leuten die Möglichkeit geben, Werbung für die Band zu laufen.
Ne? Ja, absolut. Das ist ein riesengroßer Punkt. Also ich meine, wenn du ein gutes Bandshirt hast, wir haben auf euer Bandshirts mit 100% Fuck You hinten drauf, das fällt überall auf. Ja, also da kriegen wir stehen, ich habe hier mit eurem Shirt gesehen und so. Das ist super geil und ist auch für eine Band eine ganz großartige Sache, wenn man irgendwann mal irgendwo rumläuft und denkt, krass, hat jemand unser Shirt an, wie geil ist das denn? Und das bedeutet einer Band wirklich viel. Und Leute, kauft, wenn ihr eine Band wirklich unterstützen wollt, geht in ihren Shop, kauft Merch, was euch Spaß macht. Ja, das ist das. Damit könnt ihr wirklich unterstützen.
Ja. Liebe Hörer, kauft jetzt Godslave Shirts, weil der Bernie fängt gerade an zu rechnen und nach dieser Show wird es teurer.
Timer. Der Timer ist wieder durch. Ja, also ich sag mal so ganz kurz als abschließend, auch wenn das eigentlich noch zum Thema gehört, ich persönlich finde einfach, was muss Merch kosten? Es muss so viel kosten, wie es euch am Ende wert ist. Und ihr müsst einfach wissen, was für ein Wert steckt dahinter. Und das ist mehr als nur dieses eine materielle Ding.
Ja, 100%.
Und ich finde es trotzdem unverschämt, wenn eine Band wie Iron Maiden 40 Euro für so ein Kackshirt verlangt. Aber anderes Thema.
Hier bin ich dabei.
Wir kommen zu Thema Nummer 3. Okay, Der Zufallsgenerator hat gerödelt und da eben der Bernie begonnen hat und dann der Flo, mach ich jetzt den Abschluss. Und lese das Thema vor und drücke dann auf Start beim Timer. Und ich hasse es schon, weil ich kann es ja gerade schon lesen, ich hasse das Thema jetzt schon. Das Thema lautet Top of the Flops, Start. Also Thema dahinter soll heißen, was sind so die Alben, von denen ihr erwartet habt, die wären super, oder Songs, die wären super, aber die sind am Ende absolut Flop gewesen. Mein Kopf explodiert gerade und mir fällt eigentlich nur eins ein, was ich aber gar nicht als Flop empfand. Na, was denkt ihr? Metallica St. Anger, das ist so das Top of the Flops Album, hoch 30 im Genre, wobei ich das Album richtig geil fand.
Echt jetzt?
Ja, ich fand es richtig gut, weil ich fand, es war eben nicht Metallica, weil Metallica fand ich vorher ziemlich...
Also ich fand Metallica ist ein ganz interessantes Thema, weil ich das auch gerade bei Facebook so ein bisschen verfolge, weil es jetzt so diese Retrospektive auf die ganzen alten Metallica-Alben gerade gibt, auch zum Jubiläum vom Black Album und so weiter und auch Load und Reload, die damals richtig hart verrissen wurden. Und die Fans auf einmal schreiben, oh ja, mittlerweile so mit ein bisschen Abstand dazwischen und nicht mehr mit der Thrash-Metal-Keule im Rücken, im Nacken. Ja. Finde ich das eigentlich ganz geil. Ja, dann habe ich mir nochmal Load angehört und dachte mir, nee, ist immer noch kacke. und bei St. Anger, ja, stört mich das, was wahrscheinlich jeden stört, die Mülltonne als Snare-Drum. Ansonsten, songtechnisch ist es wahrscheinlich auch nicht das Beste, was Metallica je geschrieben haben.
Ja. Aber da sind ein paar coole Songs drauf. Also ich finde zum Beispiel, dass ich hoffe, dass es jetzt auch auf St. Anger gewesen ist. Also St. Anger selber finde ich super cool, den Song. Oder Frantic oder Some Kind of Monster. Mhm. Das sind einfach richtig coole Tracks.
Ja. Also ich habe mal, irgendwo habe ich mal gehört, dass jemand das nachgespielt hat mit einem vernünftigen Sound. Das sind gute Songs. Ja, das sind jetzt irgendwie total fürchterliche Songs. Die sind halt sehr, sehr, sehr lang und haben halt einen gräulichen Sound. Aber das ist, rückblickend muss ich sagen, das ist, glaube ich, genau das, was Metallica an diesem Punkt gebraucht haben. Dieses, ich sag mal, wenn du in einer Disbalance bist, ja, dann musst du eigentlich immer beide Extreme irgendwie einmal ausgereizt haben. Das ist mit Load und Reload waren sie in dem unteren Extrem, ja, ohne jetzt eine Wertung. Mhm. Und dann mussten sie halt völlig nach oben pitchen, um sich dann wieder bei Death Magnetic langsam und dann halt Hardwired Gedöns nochmal einzupendeln. Und ich glaube, das war notwendig, sonst wäre diese Balance nicht mehr, wäre die nicht erreicht worden, ja. Und ähnlich, glaube ich, ist es halt mit so Alben wie Risk von Megadeth, die, also nicht ganz ähnlich, aber das ist so ein Ding, wo ich sage, puh, ich habe versucht, das zu mögen, aber ich habe es irgendwie nicht so ganz geschafft. Da sind ein paar coole Songs drauf, aber das ist schon eine fiese Nummer. Also, puh, auch rückblickend kann ich das nicht mehr gutheißen, was sie gemacht haben. Auch, obwohl sie einen Song für den damals sehr berühmten Wrestler Goldberg gemacht haben, mit Crushin'. Ja, also, ja.
Je größer die Band, desto größer ist natürlich auch die Fallhöhe bei der Erwartung einfach. Also ein Flop hat auch immer was mit einer Erwartungshaltung zu tun. Weil gerade so im Social-Media-Zeitalter ist es auch immer ein bisschen, meine Band macht das, was sie schon immer macht. Das finde ich doof. Meine Band verändert sich. Das finde ich doof. Also es ist alles falsch, was eine große Band im Prinzip macht. Und für mich gibt es ein absolutes Flop-Album. Kai wird mich dafür hassen jetzt, aber ich sag's einfach mal, weil ich ja angeblich laut Einstieg der Folge alles mag. die Erwartungshaltung an Reverence von Parkway Drive war extrem hoch. Und ich hasse dieses Album wie die Pest.
Er rastet völlig aus. Was? Ihr müsstet es sehen.
Völlig. Aber ich muss ihn jetzt an seiner Achillesferse einfach treffen, weil angeblich mag ich alles und ich hasse dieses Album.
Ich kann jetzt sagen, ich hatte am Anfang auch echt Berührungsprobleme. Also ich musste mich erst so richtig anschmiegen, bis es passt. Also zum Beispiel Crushed ist für mich viel zu rap-lastig, aber irgendwie ist es geil. So, und ich glaube, dieses Album mag ich deswegen so gerne, weil am Ende ist es nicht nur diese nicht diese Studio-Performance, sondern die Live-Performance der Tracks. Und das ist wiederum großes, großes Kino. Und ich glaube, deswegen, der erste Step ist das erste Mal, glaube ich, so, nee, ist nicht meins. Ehrlich nicht. Also ich habe Reverence am Anfang auch nicht gemocht. Und dann irgendwann mal so nach dem 600. Mal hören, nein, stimmt nicht, nach dem 5. Konzert, wo auch Tracks davon liefen, war es eingebrannt. Dann war es halt super.
Und gebe ich dir an der Stelle natürlich auch recht. Also so ein Konzert ändert einiges in der Ansicht mancher Songs auf jeden Fall. Dafür habe ich aber auch trotzdem einen Lieblingssong da drauf mit I Hope You Rot, der immer bei mir läuft eigentlich rauf und runter. Ja. Also es gibt auch einen guten Song da drauf, aber ansonsten kann ich das Album echt nur als besseren Bierdeckel benutzen. Und das ist, ja, wie ich eben gerade schon gesagt habe, die Fallhöhe. Also ich bin eingefleischter Blind Guardian-Fan und würde jedes Album dieser Band eigentlich bis vor 5-6 Jahren empfehlen. Und dann kam Beyond the Red Mirror und das war halt auch wieder, die brauchen halt ewig lange für ein Album, 5-6 Jahre.
Beyond.
Und dann, ja, dann kommt ein Album, was dich einfach nicht abholt an der Stelle. Das ist vielleicht nicht mal schlecht, aber es holt einen irgendwo nicht ab, so wie die davor.
Ich glaube, die Essenz ist wirklich die Erwartungshaltung vorher, ne? Also gerade wenn das letzte Album so super, super cool war und man gemerkt hat, oh, da geht's wieder in eine Richtung, die mir super geil gefällt und jetzt noch beim nächsten Album müssen sie nur einmal diese kleine Schraube drehen und dann explodiert alles in völliger Glückseligkeit und dann machen die das einfach nicht. Diese Schweine.
Aber es ist auch super schwer. Also ich meine, du als Songschreiber selber, ich glaube, du weißt der Druck zu sagen, ich will jetzt einen Song haben, der andere catcht, das ist ultra schwierig.
Also ich kann da aus persönlicher Erfahrung ja berichten, gerade mit dem aktuellen Album Positive Aggressive. Ich habe keinen Song dafür geschrieben, weil ich mich so fertig gemacht habe mit meiner eigenen Erwartungshaltung, dass ich es einfach nicht hingekriegt habe. Also die Songs sind alle von Mika und Manni und ich habe ein kleines bisschen was dazu beigetragen zu Riffs und Arrangement und sowas. Habe halt dann meinen Part in Vocal Lines gehabt und da hat es super gut funktioniert. Das konnte ich dann total gut und Texte, aber allein und ich weiß auch, das wird beim nächsten Mal auch schon wieder schwierig, weil ich diese persönliche Erwartungshaltung bei mir einfach so, das ist ein ganz großes Problem für mich und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Musikern so, die ja dann auch, wo ja dann auch an dem Erfolg eines Albums ihr Lebensunterhalt hängt, dass die dann, wenn sie so gestrickt sind, völlig crazy werden und es einfach nicht funktioniert. Guckt euch mal Judas Priest an. Die haben Painkiller rausgebracht Anfang der 90er und das nächste Album, wo man sagen kann, dass das ungefähr wieder halbwegs in diese Richtung ging, war Angel of Retribution, wo man sagt, okay, ja, aber dann halt jetzt erst mit Firepower, wo sie nochmal auf dem Level angekommen sind. Das sind keine 25 Jahre oder 30 oder sowas. 90. Also das ist ja verrückt, dass Leute, die so Songs geschrieben haben, wie die in den 80ern, dass die es 20 Jahre nicht hinbekommen, nochmal so Songs zu schreiben. Das ist eigentlich, das kann gar nicht sein, aber es ist so. Das ist alles menschlich, ne?
Ja, und es ist am Ende alles Kunst und es ist so eine, die Muse muss halt einfach küssen, damit das klappt. Ja. Aber ich sag mal, wenn wir noch bei den Flops sind, ja, es begann mit dem wohl geilsten Album, Hybrid Theory, ging dann rüber auf das zweitgeilste Album, Meteora, und wurde dann absoluter Nonsens. Ab Minutes to Midnight, A Thousand Suns, Living Things, The Hunting Party, One More Light, Linkin Park. Entschuldigung. Das war so die absolute, da muss man sagen, das ist die Erwartung gewesen. Also die haben ja ab dem dritten Album, also Studioalbum, ab dem dritten Album sich so im Genre verändert. Die waren super erfolgreich danach immer noch. Zwar nie so erfolgreich, berechtigterweise finde ich, wie in den ersten beiden Alben, aber immer noch super erfolgreich und wo ich denke so, krass. Also die haben von der Qualität, es war immer gute Musik, die war immer gut produziert, es war immer gut gemixt, aber ey, das war einfach mal was ganz anderes und ich verstehe bis heute nicht, warum eine geile Stimme wie Chester Bennington nicht gesagt hat, weißt du was, ich mache jetzt eine andere Band, weil das ist ja nicht mehr meine Musik. Oder andersrum, warum braucht man in einer Elektroband noch einen Gitarristen und einen Bassisten? Das war immer für mich im Musikvideo, oh, da spielt jemand Gitarre, die hört man aber nicht, aber da spielt jemand Gitarre, wow. Das ist so wie Modern Talking. Also das ist so ein, verstehe ich nicht.
Dann möchte ich an dieser Stelle allerdings eine Lanze brechen für das The Hunting Party Album. Das finde ich wiederum grandios. Das ist deutlich härter ausgefallen als das alles, was dazwischen kam, was du gerade genannt hast. Wo ich auch da sagen muss, da sind die stärksten Songs eigentlich auch Feature. Mit Darren Malakian von System of a Down zum Beispiel.
Mhm. Ja? Ich bin sehr froh, dass du noch Linkin Park gesagt hast, weil ich hätte da gar nicht... Die Band ist völlig an mir jemals vorbeigegangen. Bei mir so ein etwas enttäuschendes Album oder ein schwieriges Album ist das letzte vorletzte Morbid Angel Album, vorletzte, keine Ahnung. Finden wir das mit Dave Vincent, dieses Illude, Domino, wie auch immer das Ding heißt. Da hatte ich Nevermore vorher gehört, schon live, und dachte, oh geil, neuer Morbid Angel Song, der komplett in das passt, was Dave Vincent mit denen immer gemacht hat. Absoluter Oberhammer. Und dann war die Hälfte von diesem Album Techno irgendwie, ne? Also, dachte ich, ah, warum macht ihr das? Ihr hättet jetzt echt mal so richtig einen raushauen können. Man sieht ja, dass ihr es könnt, aber warum tut ihr das jetzt? Ihr könntet Millionen von Menschen so überglücklich machen und dann kommt das. warum tut ihr uns das an?
Aber ich glaube einfach so, wir sind einfach total überschwemmt, aber auch mit Musik. Also mir fällt schwer, es ist leichter für mich zu sagen, was sind so geile Alben, als zu sagen, was ist so wirklich Müll. Weil eigentlich, ich sehe auch immer das Handwerkliche dahinter und da hat immer irgendjemand Gehirnschmalz reingesteckt. Also zu sagen, das ist alles Müll, finde ich schwer.
Nee, also ich fühle mich immer total schlecht, wenn ich ein Album von einer meiner Lieblingsbands nicht mag. Ich lege es dir nochmal zur Seite und versuche später nochmal. So ging es mir auch mit dem...
Da war der Timer wieder.
Upp, ausgeblendet. Ja. Ach,
da können wir, glaube ich, noch...
da können wir, glaube ich, Stunden drüber erzählen. Mir fallen auch gerade noch andere Flops ein, die aber nichts mit dem Album zu tun haben, sondern eher mit der Einstellung der Band. Aber anderes Thema, das nehme ich wieder auf. Das kann man ja ruhig nochmal bringen. lieber Bernie, lieber Flo, das war super, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich finde immer gut, wenn eine Folge in der Aufnahme kurzweilig ist. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das viel Arbeit beim Schneiden wird. Sehr schön. Nee, wir haben ja schon ausgemacht, dass der Bernie bei seiner letzten Folge das Outro besprechen darf. Und da haben wir die Hausaufgabe an den Flo mitgegeben, dass der Flo jetzt heute dran ist, für diese heutige Themenroulette-Folge sein erstes Outro in unserem Podcast durchzureichen. So, Flo.
Ja.
Wie lange darf unser Outro werden? 640 Minuten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mal vom Prog-Metal weg, auch wenn mein Herz blutet. Aber das würde noch mehr bluten, wenn ich das Outro höre und dann nur 30 Sekunden von meinem 25-Minuten-Lied da kommt. Und da es so viel Spaß gemacht hat, wieder auf einem Konzert zu sein, unter Menschen zu sein, Live-Musik zu hören, würde ich sagen, wir schließen das Ganze mit dem Titelsong Seemanns Grab vom neuen Mr. Hurley und die Pulveraffen-Album. Zumal das auch eine meiner Lieblingsbands ist.
Ja, perfekt. Das passt wunderbar. Vielen lieben Dank, lieber Flo, dass es heute geklappt hat. Vielen lieben Dank, lieber Bernie, dass es heute geklappt hat.
Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich halte einfach mal so die Tür offen und sag, wenn ihr nochmal Bock habt auf so eine Runde, war sehr schön dynamisch und cool. Ich sehe hier zwei Daumen, die waren aber beide von Bernie, Flo. Vier Daumen. Ja, dass wir das Ganze einfach nochmal machen. Liebe Zuhörer, schaltet ein. In zwei Wochen spätestens dienstags haben wir wieder eine Folge für euch. Und ja. Folgt uns auf Spotify, schreibt uns tolle Beiträge auf Apple Podcasts, hört uns, wo ihr auch immer uns hören könnt und schreibt mal euer Feedback. Wir brauchen Input. Immer von außen. Uns ist das wichtig, was ihr von dem Gebrabbel und Gesabbel haltet, was wir hier tun. Danke euch fürs Zuhören. Jetzt gibt's das gewünschte Lied von Mr. Hurley und die Pulveraffen. Vielen lieben Dank euch beiden. Schönen Tag noch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Euch bald müssen wir dran glauben. Doch erstmal wollen wir uns schön ein Hintern rüschen schrauben. Ob Sturm, ob Pest, ob Militär, ob Alter uns verschleißen. Es steht nur fest, wir alle werden mal ins Seegras beißen. Flasche zu Flasche und Staub zu Staub. Wir zählen.